Schön, dass Sie heute Abend gekommen sind. Ja, jetzt noch einmal ein Versuch. Schön, dass Sie heute Abend gekommen sind. Ich freue mich zu diesem Thema, was bringt die Zukunft, wenn wir das anschauen, Krieg, Terror, Schwierigkeiten und vieles mehr. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, anfangs der 1960er Jahre waren wir in einer ganz ähnlichen Situation wie heute. Wir standen unmittelbar vor einem Atomkrieg. Es war die Kuba-Krise zwischen Amerika, Kuba, John F. Kennedy. Es war damals eine ganz heikle Situation. Das müssen wir uns immer wieder bewusst sein, wenn wir den Eindruck haben, wie schlimm es gerade im Moment ist. Die Situation änderte sich dann Ende der 60er Jahre und vor allem anfangs der 70er Jahre herrschte plötzlich ein unglaublicher Zukunftsoptimismus. Also man hatte wirklich den Eindruck, dass man die wichtigsten Probleme des Lebens der Welt in den Griff bekommt. Also das Hungersproblem, das Friedensproblem, die Bevölkerungsexplosion und vieles mehr. Es gab eigentlich anfangs der 1970er Jahre eine Krise, die erinnern Sie sich vielleicht noch, das war die Ölkrise. Und die haben wir vor allem noch in Erinnerung mit den autofreien Sonntagen. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so war. Das war wirklich ein, ich würde fast sagen, es war cool. Man konnte mit den Fahrrädern und zu Fuß auf den Autobahnen sich bewegen. Das habe ich noch so in Erinnerung. Aber sonst war es eher eigentlich eine sehr positive Zeit. Ende der 70er Jahre, anfangs der 80er Jahre kippte dann plötzlich wieder die Atmosphäre und es machte sich ein starker Zukunftspessimismus breit. Es gab den Slogan No Future, keine Hoffnung, oder No Hope, keine Zukunft, No Hope, keine Hoffnung. Es gab einen sogenannten Club of Rome. Das waren einige Wissenschaftler, einige Fachleute, die sich intensiv mit der Zukunft auseinandersetzten. Und sie prognostizierten damals eine unglaublich dunkle Zukunft. Man rechnete mit dem Dritten Weltkrieg. Und weil wieder atomar aufgerüstet wurde, hatte man den Eindruck, dass es einen Atomkrieg geben könnte. Ich weiß noch um die Zahl, man redete, dass man den blauen Planeten etwa 3-3,5 Mal in die Luft sprengen könnte. Man rechnete mit 10 Milliarden Menschen bis Ende des letzten Jahrhunderts, mit allen Problemen, die das gibt. Und man rechnete damit, dass die wichtigsten Rohstoffe der damaligen Zeit ausgehen würden, allen voran das Öl. Das war so in den 1980er Jahren. Dann kam das Jahr 1989, für manche von Ihnen ein entscheidendes Jahr. Der Ostblock löste sich auf. Der Kommunismus, wenigstens in der Sowjetunion, schien überwunden zu sein. Der Osten und der Westen rückten zusammen und wieder machte sich eine Zukunftsoptimismus breit. Ich kann mich erinnern, 1990, das war ein richtig tolles Jahr. Man hatte den Eindruck, wir werden die Probleme lösen. Es wird möglich, eine friedliche Welt wirklich hinzubekommen. Dann kam der erste Irakkrieg, die Balkankrise, der sehr schreckliche Krieg in Ex-Jugoslawien. Und ich denke, seit dem 11. September 2001 sitzen wir, wir wissen das alle, auf einem Pulverfass. Es gab damals diese ersten Terroranschläge. Sie erinnern sich, das Flugzeuge, die da in die Türme hineingeflogen sind. Und ab diesem Moment gab es immer wieder Terroranschläge. Zuerst abstandsmäßig groß. Es gab einen in London, einen in Madrid. Und dann wurde es immer schneller und immer enger. Und Sie haben ja in der letzten Zeit wieder einige ganz schreckliche Dinge erlebt. 2008 die Bankenkrise, dann der Eurokrise. Und ich kann mich erinnern, vor der Corona-Krise hat ein deutscher Politiker in einem Interview gesagt, wir leben in einer Zeit, die so unsicher ist, wie sie schon seit Jahren nicht mehr war. Und ich habe damals dieses Interview mir so angeschaut und habe gedacht, ja, der übertreibt ein bisschen, aber ich glaube, dass er wirklich recht hatte. Es folgte dann die Corona-Krise, dann der schreckliche Krieg in der Ukraine, dann diese furchtbare Sache im Gazastreifen und so weiter. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich frage mich schon, wie es weitergeht. Und ich frage mich vor allem, ob diese ganze Welt nicht im Chaos endet. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, obwohl ich mir das gut vorstellen könnte, also wenn ich das alles so anschaue, dass einfach die Welt im Chaos enden wird, bin ich zutiefst überzeugt, das Ende wird ganz anders sein. Bevor nämlich alles im Chaos versunken ist, wird Jesus Christus in Herrlichkeit wiederkommen und er wird diesem Chaos ein Ende setzen. Jetzt sitzen vielleicht kritische Menschen unter uns, das würde mich natürlich riesig freuen, denn wenn sie kritisch sind, dann tauchen Fragen auf. Und die erste Frage, die auftaucht, lautet, woher weißt du das, dass Jesus wiederkommt und dem Chaos ein Ende setzen wird? Nun, es ist interessant, in den 260 Kapiteln des Neuen Testamentes steht ungefähr 300 Mal etwas von der Wiederkunft Jesu. Jesus selber hat oft über seine Wiederkunft geredet, am deutlichsten im Matthäus-Evangelium Kapitel 24. Und wenn Sie schon lange nicht mehr die Bibel gelesen haben oder wenn Sie die Bibel vielleicht noch nie gelesen haben, dann ermutige ich Sie, nehmen Sie mal eine Bibel hervor. Sie haben vielleicht eine Konfirmandenbibel oder eine Traubibel. Wenn Sie keine Bibel haben, dürfen Sie auf uns zukommen. Wir schenken Ihnen eine Bibel. Aber lesen Sie mal wieder in der Bibel und ich ermutige Sie, lesen Sie mal Matthäus Evangelium Kapitel 24. Man nennt das auch die Endzeitrede von Jesus, weil Jesus dort so in groben Zügen zeigt, was in Zukunft auf uns zukommen wird. Jetzt könnten Sie natürlich kritisch einwenden, blickt Jesus denn in die Zukunft? Ich meine, es war für ihn damals relativ leicht zu sagen, ich komme wieder. Ich meine, das konnte ja niemand prüfen. Es ist interessant, wie Jesus diese Endzeitrede einleitete. Er war mit seinen Jüngern im Tempelbezirk in Jerusalem. Er verließ gerade den Tempelbezirk und dann haben die Jünger so diesen wunderbaren Tempel angeschaut und haben gesagt, was ist das doch für ein gewaltiges Gebäude? Dann hat Jesus ihnen etwas Interessantes gesagt. Er hat gesagt, schaut einmal dieses Gebäude an. Und dann hat er weiter gesagt, dieses Gebäude wird komplett zerstört werden. Und zwar so sehr, dass kein Stein auf dem anderen bleibt. Diese Aussage machte Jesus im Jahre 30 oder 33 nach Christus. Und jetzt müssen Sie wissen, das war natürlich hirnrissig für einen Juden. Weil der Tempel war nicht eine Holzhütte. So ein gewaltiges Gebäude, so mit Marmorplatten. Es war das Haus des lebendigen Gottes. Und für jeden Juden war es absolut klar, Gott wird diesen Tempel schützen, schließlich das Haus des lebendigen Gottes. Und trotzdem sagte Jesus, der Tempel wird komplett zerstört werden. Knappe 40 Jahre später machten die Juden einen Aufstand gegen die damalige römische Besatzungsmacht. Dieser Aufstand wurde blutig niedergeschlagen und in diesem Zusammenhang im Jahre 70 nach Christus wurde der Tempel komplett zerstört. Es blieb buchstäblich kein Stein auf dem anderen. Das Einzige, was übrig geblieben ist, das sehen Sie, wenn Sie in Jerusalem sind, dann sehen Sie die Klagemauer. Aber die Klagemauer ist nicht eine Mauer des Tempels, sondern mit ganz großer Wahrscheinlichkeit ist die Klagemauer die Stützmauer des Tempelberges. Das heißt, das, was Jesus damals vorausgesagt hat, hat sich wortwörtlich erfüllt. Und Jesus wollte damit sagen, genauso wie sich das Erste erfüllt, wird sich alles andere auch erfüllen. Jetzt können Sie natürlich kritisch einwenden und sagen, naja, vielleicht ist ja das Matthäusevangelium nach 70 geschrieben worden. Also man hat ein historisches Ereignis quasi als Prophetie in den Mund von Jesus hineingelegt. Aber auch das ist nicht möglich. Es gilt allgemein als gesichert, dass das Matthäusevangelium zwischen dem Jahre 50 und 60 geschrieben worden ist, also ganz klar vor diesem Ereignis. Und damit hat Jesus bewiesen, dass er in die Zukunft blickt. Liebe kritische Freunde, darum glaube ich dem, was Jesus sagte, auch in den Fragen, die ich nicht prüfen kann. Ist das verständlich? Und damit komme ich zum Zweiten. Wann kommt Jesus wieder? Auf diese Frage gibt uns Jesus unterschiedliche Antworten. Zunächst einmal sagt er ganz klar, den Tag und die Stunde kennt niemand als nur der Vater im Himmel. Mit anderen Worten hat Jesus gesagt, wir dürfen über kein Datum spekulieren, wir dürfen kein Datum errechnen. Leider gab es immer wieder Gruppierungen, die trotzdem spekuliert haben, die trotzdem gerechnet haben. Die bekanntesten kennen Sie vielleicht auch, das sind die Zeugen Jehovas. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Die Zeugen Jehovas haben mehrmals gesagt, dann und dann wird Jesus wiederkommen. Aber sie haben sich geirrt, weil man kein Datum errechnen darf und weil man über kein Datum spekulieren darf. Ich bitte Sie darum, wenn irgendwann einmal jemand zu Ihnen kommt und er sagt, ich weiß das Datum, ich kenne es, glauben Sie es ihm bitte nicht, es ist in jedem Fall eine Sekte. Also das Datum kennen wir nicht. Aber dann hat Jesus gesagt, gegen Ende der Zeit wird es Zeichen geben. Und diese Zeichen deuten darauf hin, dass er bald wiederkommen wird. Jesus spricht von Geburtswehen. Jetzt muss ich mal die Kinder fragen, wo seid ihr? Kinder, wisst ihr, was Geburtswehen sind? Das müsst ihr jetzt wissen. Also, wenn eure Mama schwanger ist, wenn ein Baby im Bauch ist und die Mama bekommt Geburtswehen, dann kann man darauf ausgehen, dass es jetzt nicht mehr lange geht und dann wird das Kind geboren. Ist das verständlich? Und so hat Jesus gesagt, gegen Ende der Zeit wird es Geburtswehen geben, die darauf hindeuten, Zeichen, dass Jesus bald wiederkommen wird. Und ich möchte Ihnen mal einige dieser Zeichen zeigen und Sie werden überrascht sein, sie erfüllen sich vor unseren Augen. Das erste Zeichen, Jesus sagt, ihr werdet hören von Krieg und Kriegsgeschrei. Erschreckt nicht, es muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Jesus sagt, gegen Ende der Zeit wird es trotz allen Bemühungen der Politiker, und bitte, ich freue mich, dass sich Politiker um Frieden bemühen. Aber trotz allen Bemühungen der Politiker wird es nicht eine friedliche Welt, sondern es wird immer mehr eine kriegerische Welt werden. Sie sagen jetzt vielleicht, ja, Krieg hat es schon immer gegeben. Richtig. Aber Jesus will damit sagen, gegen Ende der Zeit wird es immer mehr Kriege geben. Und es ist sehr interessant, dass sich das wortwörtlich vor unseren Augen erfüllt. Wenn Sie die letzten 25 Jahre anschauen, also seit der Wende, dann waren die zwischenstaatlichen Kriege ungefähr gleich geblieben. Gut, jetzt kam noch die Ukraine-Krise hinzu. Das hat ein bisschen die Zahlen verändert, aber wir wissen ja nicht, wie lange der noch dauert. Aber die zwischenstaatlichen Kriege sind ungefähr gleich geblieben. Die innerstaatlichen Kriege haben aber deutlich zugenommen, also die Konflikte innerhalb eines Landes. So dass man heute sagen kann, es gibt mehr Kriege als vor 25 Jahren. Gut, jetzt sagt man, das ist eine kurze Zeit, kann sich ja wieder verändern. Interessant ist nun, wenn wir die letzten 100 oder 150 Jahre anschauen. Die Humboldt-Universität hat das untersucht und sie hat Folgendes festgestellt. Zwischen den beiden Weltkriegen gab es 17 bewaffnete Konflikte. Während des Kalten Krieges gab es 31 Kriege und in den 1990er Jahren waren es 36 Kriege. Also mit anderen Worten, in den letzten 150 Jahren haben die Kriege kontinuierlich zugenommen. Natürlich gab es Wellen. Es gab mal kriegerische Zeiten, dann wurde es wieder friedlicher, wieder kriegerischer. Aber tendenzmäßig haben sie zugenommen in den letzten 100, 150 Jahren. Merken Sie etwas? Jesus hat das vorausgesagt und er hat gesagt, wenn das passiert, dann wird sein Kommen bald geschehen. Das zweite Zeichen, er hat gesagt, es wird Hungersnöte geben. Ich habe hier einen Artikel aus einer Schweizer Zeitung mit der Überschrift «Weltweit drohen Unruhen wegen Hunger». In der gleichen Ausgabe stand ein weiterer Artikel. Darin stand geschrieben, dass man damit rechnet, dass in den nächsten Jahren 40 Länder eine landesweite Hungersnot erleben werden. Jesus hat das vorausgesagt und er hat gesagt, wenn das passiert, dann wird er bald wiederkommen. Dann hat Jesus gesagt, es wird Erdbeben geben, hier und dort. Hier spricht er von Naturkatastrophen. Und jetzt mal ganz ehrlich, haben wir nicht den Eindruck, dass es heute mehr Naturkatastrophen gibt als vor 40 oder 50 Jahren? Mehr Erdbeben, mehr Hurrikans, mehr Überschwemmungen, mehr Trockenheiten. Haben wir den Eindruck? Ja, wir haben den Eindruck. Und inzwischen ist es klar, es gibt mehr Naturkatastrophen. Und Jesus hat das vorausgesagt und hat gesagt, wenn das passiert, wird er bald wiederkommen. Dann hat Jesus gesagt, gegen Ende der Zeit wird es zum großen Abfall kommen vom christlichen Glauben. Und sehen Sie, auch das erfüllt sich wenigstens in der westlichen Welt, also in Westeuropa und in Amerika vor unseren Augen. In Deutschland treten Jahr für Jahr, stellen Sie das einmal vor, zigtausend Menschen aus den Großkirchen aus. Viele Menschen haben eine Patchwork-Religion. Sie wissen, was eine Patchwork-Familie ist, so zusammengewürfelt. Und so gibt es viele, die haben eine Patchwork-Religion. Ein bisschen Esoterik, ein bisschen Buddhismus, ein bisschen Christentum, gut geschüttelt. Vor einigen Jahren machte ich einen Einsatz mit einem Team von Theologiestudierenden. Sie hatten einen ganz einfachen Auftrag. Sie mussten eine Meinungsumfrage machen. Und darin gab es unter anderem die Frage, wer war Jesus? Soll ich Ihnen sagen, ich war so erschüttert, dass 2 oder 3 Personen gesagt haben, wir haben den Namen Jesus noch nie gehört. Bitte in der Schweiz, ländliches Gebiet. Jesus hat es vorausgesagt und er hat gesagt, wenn das passiert, dann wird seine Wiederkunft bald geschehen. Neben diesen negativen Zeichen hat Jesus noch ein positives Zeichen gegeben. Er hat nämlich gesagt, das Evangelium wird auf der ganzen Welt verkündigt und dann kommt das Ende. Jetzt weiß ich nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich dieses Zeichen anschaue, Jesus, der große Abfall auf der einen Seite, das 4. Zeichen und das 5. Zeichen, das Evangelium wird auf der ganzen Welt verkündigt, dann habe ich den Eindruck, das widerspricht sich doch, oder? Oder wir sagen doch, entweder ist der große Aufbruch, viele Menschen kommen zum Glauben, oder wir erleben einen großen Abfall. Das Erstaunliche ist, dass heute genau beides passiert. Auf der einen Seite erleben wir einen riesigen Abfall vom christlichen Glauben, auf der anderen Seite erlebt die christliche Mission in den letzten 30, 40 Jahren einen Schub, wie es ihn noch nie gegeben hat. Durch die modernen Medien kann heute das Evangelium an Orten verkündigt werden, wo es noch nie verkündigt werden konnte. Ich sage Ihnen ein paar Beispiele. In China nach wie vor, nach sorgfältiger Schätzung der Regierung, und bitte, die versuchen, die Zahlen herunterzudrücken, entscheiden sich jeden Tag ungefähr 20.000 Menschen für ein Leben mit Jesus. In Saudi-Arabien ist es verboten, als Einheimischer eine Bibel zu besitzen. Heute können Saudis im Internet die Bibel lesen. Die größte Erweckung, das heißt dort, wo am meisten Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, wissen Sie, wo die geschieht im Moment? Seit einigen Jahren im Iran, im Untergrund. Moslems haben Erscheinungen und Träume von Jesus, begegnen Christen und viele, wirklich viele Menschen entscheiden sich für ein Leben mit Jesus Christus. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben, Coca-Cola hat sich zum Ziel gesetzt, dass in dieser Generation jeder Mensch wenigstens eine Coke trinken kann. Ja, glauben Sie nicht, dass das Jesus auch kann? Und ich sage Ihnen, durch die modernen Medien, die wir heute haben, könnte es jederzeit passieren, wirklich jederzeit, dass wir alle Menschen erreicht haben. Und in diesem Augenblick wird Jesus wiederkommen. Ich sage nicht, dass es schon passiert ist, aber es könnte jederzeit passieren. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich all diese Zeichen anschaue, dann muss ich Ihnen sagen, Jesus könnte jederzeit kommen. Und jetzt frage ich Sie, sind Sie bereit? Wenn Jesus wirklich kommen würde, sind Sie bereit, ihm zu begegnen? Sind Sie bereit, ihm wirklich von Angesicht zu begegnen? Und damit komme ich zum 3. Es ist heute ziemlich warm hier drin, ist das richtig? habe den Eindruck, ein bisschen sind Sie noch bei mir. Ah, aber es ist so ein bisschen dämpfend. Okay, Sie müssen wirklich gut aufpassen. Ich sehe das gut. Okay, die dritte Frage ist, wann kommt Jesus wieder? Auf diese Frage gibt uns Jesus ebenfalls verschiedene Antworten. Das haben wir schon angeschaut. Wir haben gesehen, wann Jesus wieder kommt. Jetzt noch die dritte Frage, wie kommt Jesus wieder? Wie kommt Jesus wieder? Diese Frage kann ich Ihnen jetzt natürlich nicht restlos beantworten. Das würde den Rahmen heute bei weitem sprengen. Ich kann das nur in groben Zügen machen, aber ich möchte es einmal versuchen. Die Bibel lehrt uns, dass Jesus im Grunde genommen zweimal wiederkommt. Zunächst kommt er in der Luft. Die Menschen hier unten sehen ihn nicht. Die Bibel nennt das Entrückung. Das heißt, in diesem Augenblick werden alle Menschen, die an Jesus glauben, also die bekehrt sind, die wiedergeboren sind, die verbindlich mit Jesus unterwegs sind, alle diese Menschen werden in diesem Augenblick zu Jesus entrückt werden. Ich weiß auch nicht genau, wie das so und her geht. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt hier zusammen sind, wenn wir diesen Gottesdienst hier hätten und in diesem Augenblick würde die Entrückung stattfinden, dann würden ganz viele von uns verschwinden. Einige würden zurückbleiben, sitzen bleiben, würden ein bisschen herumschauen, vielleicht in den Haaren kratzen und würden sich fragen, wo sind die anderen? Das ist die Entrückung. Und dann sagt die Bibel, dann geschieht einiges auf dieser Welt. Es gibt noch einige Jahre und dann wird Jesus Christus für alle Menschen sichtbar zurückkehren und zwar auf den Ölberg. Jesus hat es so formuliert, er hat gesagt, wie der Blitz vom Osten kommt und bis zum Westen leuchtet, so wird sein Kommen sein. Mit anderen Worten hat Jesus gesagt, wenn er dann auf den Ölberg kommt, werden ihn alle Menschen auf der ganzen Welt sehen. Es gab schon schlaue Leute, die haben gesagt, ja, wie soll das geschehen? Ich meine, wir wissen heute, die Erde ist rund. Und jetzt, wenn Jesus auf den Ölberg kommt, wie sehen ihn die Leute da von unten? Ja, hören Sie mal, das schaffen ja sogar wir. Wenn irgendetwas passiert auf dieser Welt, Fußballweltmeisterschaft oder etwas Ähnliches, dann können wir das gleich alle live mitverfolgen. Ja, glauben Sie denn wirklich nicht, dass Jesus es kann? Und jetzt sage ich Ihnen noch etwas ganz Interessantes. Jesus hat gesagt, wenn er wiederkommt, wird es Menschen geben, die wach sind und es wird Menschen geben, die schlafen. Das hat er zu einer Phase gesagt, als man allgemein glaubte, die Erde sei eine Scheibe. Aber schauen Sie mal, es können nur gleichzeitig Menschen wach sein und schlafen, wenn die Erde eine Kugel ist. Oder im Moment sind wir wach, andere schlafen, in ein paar Stunden schlafen wir und die anderen sind wach. Das heißt, wann Jesus auch immer kommt, es werden einige wach sein und es werden einige schlafen. Also das nur wegen der Wissenschaftsfeindlichkeit. Jesus wusste natürlich, dass die Erde eine Kugel ist. Aber jetzt kehren wir zurück zum Thema. Jesus kommt also wieder auf diese Erde und dann wird er als erstes diesem ganzen Chaos ein Ende setzen. Er wird Satan für 1000 Jahre binden. Der Teufel hat keine Möglichkeit mehr, die Menschen zu verführen. Das hat wieder wunderbare Auswirkungen. Am Anfang dieser 1000 Jahre wird es nämlich eine Erweckung geben. Es werden sich ganz, ganz viele Menschen für Jesus entscheiden. Warum? Weil der Teufel sie nicht mehr verführen kann, nicht mehr abhalten kann. Und dann wird Jesus ein 1000-jähriges Reich errichten. Da wird Freude sein, da wird Friede sein, da wird Herrlichkeit sein, da wird Liebe sein. Es wird wunderschön sein. Das, was die Menschen nicht geschafft haben, schafft Jesus Christus. Aber dann nach 1000 Jahren wird Satan noch einmal für eine kurze Zeit losgelassen. Man hat immer wieder gefragt, warum ist das notwendig? Und die Antwort ist wahrscheinlich folgende. Das Herz des Menschen heute steht mehrheitlich in Rebellion gegen Jesus. Jetzt denken Sie mal gut mit, jetzt haben die Menschen Jesus erlebt, seine Größe, seine Liebe, seine Freundlichkeit, 1000 Jahre lang. Jetzt würde man doch davon ausgehen, dass sich das Herz des Menschen Jesus gegenüber verändert hat. Und jetzt wird der Teufel noch einmal kurz losgelassen, er darf die Leute noch einmal kurz verführen und dann geschieht das schier Unglaubliche. In dieser kurzen Zeit werden viele Menschen wieder von Jesus abfallen. Und dann wird deutlich, das Herz des Menschen hat sich nicht verändert. Es steht immer noch mehrheitlich in Rebellion gegen Jesus. Und dann kommt das Ende. Himmel und Erde werden vergehen. Ein weißer Thron wird aufgerichtet werden. Jesus selber wird sich auf diesen Thron setzen. Und dann folgt das jüngste Gericht. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber auch im Glaubensbekenntnis der Großkirchen ist von diesem Ereignis die Rede. Da heißt es, Jesus wird wiederkommen zu richten die Lebenden und die Toten. Und dann wird Jesus die Menschen nach einem absolut gerechten, nach einem heiligen Maßstab richten. Und dann werden viele Menschen ewig verloren gehen. Sie werden in die Hölle kommen. Ich weiß, dass das nicht mehr populär ist, über die Hölle zu reden. Manchmal sagen Leute, sagen Sie mal, wie können Sie glauben, dass es eine Hölle gibt? Wie können Sie glauben, dass ein Gott der Liebe Millionen und Abermillionen von Menschen in die Hölle schickt? Sie müssen sich das mal vorstellen. Das wäre wirklich ein ganz komischer Gott der Liebe. Ah, das ist eine schwierige Frage, nicht wahr? Wie ist das möglich, dass ein Gott der Liebe Millionen von Menschen in die Hölle schickt? Wie ist das möglich? Und weil das so eine schwierige Frage ist, bin ich der nachgegangen und ich möchte Ihnen heute eine klare Antwort darauf geben. In einer vornehmen Gesellschaft kann man auch auf den christlichen Glauben zu reden. Ein Gast sagte zur Gastgeberin, ich höre, dass Sie Christin sind, glauben Sie alles, was in der Bibel steht? Die Frau sagt, ja, ich glaube alles. Der Mann fährt weiter und sagt, und Sie glauben, dass es ein jüngstes Gericht gibt? Die Frau sagt, ja, ich glaube, dass es ein jüngstes Gericht gibt. Der Mann fährt weiter und sagt, und Sie glauben, dass alle Menschen, deren Namen nicht im Buch des Lebens aufgeschrieben ist, so wie das in der Bibel steht, dass die einmal alle in die Hölle kommen. Glauben Sie das wirklich? Die Frau nimmt ihren ganzen Mut zusammen, dann sagt sie, ja, das glaube ich. Da geht dieser Mann quer durch den großen Saal. Auf der anderen Seite des Saales ist ein Vogelkäfig. Er öffnet ihn, er nimmt den Vogel heraus, geht damit zu einem offenen Kamin, wir nennen das in der Schweiz Schmine, und will den Vogel ins Feuer hineinwerfen. Als das diese Frau sieht, ruft sie entsetzt, halt, was machen Sie da, dieser arme Vogel? Ha, lacht der Mann. Das ist aber eigenartig. Ihnen tut dieser arme Vogel leid, weil ich ihn ins Feuer werfen will? Und Sie glauben, dass ein Gott der Liebe Millionen und Abermillionen von Menschen in die Hölle schickt? Das wäre wirklich ein komischer Gott der Liebe. Einige Augenblicke war es mucksmäuschenstill. Aber dann antwortete die Frau und sie sagte, Sie irren sich. Gott schickt niemanden in die Hölle. Da laufen wir selber hin. Und ich sage Ihnen, die Frau hat recht und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Die Bibel lehrt klar und deutlich, Gott will, dass alle Menschen in den Himmel kommen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, sagt die Heilige Schrift. Gott will nicht, dass ein Mensch in die Hölle kommt. Die Bibel sagt, Gott will, dass niemand verloren geht. Aber da gibt es ein Problem, das ist die Sünde. Sehen Sie, Gott hat uns wunderbare Gebote gegeben, zum Beispiel die 10 Gebote. Jetzt stell dich einmal vor, wir alle würden die 10 Gebote 100%ig halten. Ich sage Ihnen, wir hätten ein Stück Himmel auf dieser Erde. Jetzt ist es so, jedes Mal, wenn wir ein Gebot Gottes übertreten, schaden wir der Schöpfung Gottes. Wir schaden anderen Menschen, wir schaden uns selber, wir schaden dem, was Gott geschaffen hat. Und genau dafür muss uns ein heiliger, ein gerechter Gott bestrafen. Er wäre nicht heilig, er wäre nicht gerecht, wenn er uns nicht bestrafen würde. Aber jetzt sage ich Ihnen noch etwas, und ich weiß nicht, ob das alle wirklich verstehen. Gott muss uns nicht nur bestrafen, weil er heilig ist, sondern er muss uns auch bestrafen, weil er Liebe ist. Bitte denken Sie mal vom Opfer her. Oder wir denken immer nur vom Täter, aber denken Sie mal vom Opfer her. Wenn jemand einem Menschen etwas Böses tut und Gott liebt dieses Opfer, ja, dann muss er doch den Täter zur Rechenschaft ziehen, oder? Sonst würde er das Opfer nicht lieben. Ich zeige Ihnen das an ein paar Beispiele. Die Bibel sagt, ehre Vater und Mutter. Kinder, ist das ein gutes Gebot? Naja, ein sehr gutes Gebot. Dieses Gebot bedeutet für Kinder, Teenager und Jugendliche, denn bis zu einem gewissen Alter den Eltern zu gehorchen. Als Erwachsene bedeutet es natürlich nicht mehr, den Eltern zu gehorchen, aber es bedeutet, die Eltern zu ehren und zu achten. Und jetzt möchte ich zunächst mal die Kinder ansprechen. Liebe Kinder, wie oft leiden eure Eltern, weil ihnen Sorge bereitet, weil ihr nicht gehorsam seid, weil ihr vielleicht ein freches Mundwerk habt? Liebe Teenies, wie oft leiden eure Eltern? Warum? Weil ihr ihnen einfach Sorge bereitet. Und jetzt frage ich euch, wenn Gott eure Eltern liebt, muss er doch die Kinder und Teenies zur Rechenschaft ziehen, er muss sie doch bestrafen. Oder jetzt rede ich zu den Erwachsenen. Wie viele alt gewordene Eltern leiden darunter, dass man sie einfach abgeschoben hat zum alten Eisen und man kümmert sich nicht mehr um sie? Liebe erwachsenen Kinder, überlegen Sie einmal, wenn Gott Ihre alt gewordenen Eltern liebt, dann muss er sie doch bestrafen, oder? Oder die Bibel sagt, du sollst nicht töten. Jesus hat mal gesagt, nicht erst, wenn wir jemanden umgebracht haben, sind wir Mörder, sondern bereits, wenn wir jemanden hassen, wenn wir Groll gegen ihn haben, Aggressionen, wenn wir zu jemandem ein Schimpfwort sagen, du Idiot, wenn wir ihn verletzen, sind wir in den Augen Gottes wie Mörder. Darf ich Sie mal fragen, sind Sie schon mal so richtig verletzt worden? Sie dürfen reagieren, so nicken. Sind Sie schon mal so richtig verletzt worden? Ist richtig wehgetan? Haben Sie das schon mal erlebt? Ja. Jetzt überlegen Sie, wenn Gott Sie liebt, muss er doch die Täter dafür bestrafen, sonst würde er sie nicht lieben. Du sollst nicht ehebrechen. Ich sage Ihnen, Ehebruch ist jetzt wirklich der absolute Supergau. Ich weiß, wovon ich rede. Unser Elian war ein Teenager, da hatte sie eine Freundin, deren Vater fremdgegangen ist. Wir haben das mitverfolgt, wie seine Frau zugrunde gegangen ist. Ihr Herz war gebrochen, sie litt unter einem mangelnden Selbstwertgefühl, unter Depressionen. Die beiden Kinder von ihm, ihr Herz war gebrochen. Und ich sage Ihnen, meine Tochter war bis ins Tiefste hinein erschüttert. Sie ist einige Male zu mir gekommen und hat gesagt, Papa, wenn ich mal heirate, kann ich nicht sicher sein, ob mein Mann mir treu bleibt. Sie war bis ins Tiefste hinein erschüttert. Und jetzt frage ich Sie, soll Gott zu einem Ehebrecher einfach sagen, du, das ist nicht so schlimm, dass du die Ehe gebrochen hast. Es ist nicht so schlimm, dass du das Herz deiner Kinder und deiner Frau gebrochen hast. Komm einfach in den Himmel, ist alles in Ordnung. Wäre das Liebe? Du sollst nicht begehren, du sollst nicht neidisch sein. In einem arabischen Sprichwort heißt es, in der Jugend werden wir gequält vom Löwen der Leidenschaft, im mittleren Alter vom Tiger des Ehrgeizes und im Alter von der Hyäne des Geizes. Gehen Sie mal in die Seniorenheime. Schauen Sie sich mal die Gesichter dieser alten Menschen an. Wie viele sind verbittert? Wie viele sind verbrämt? Warum? Weil man ihnen Schaden zugefügt hat, aber auch, weil sie anderen Schaden zugefügt haben. Und jetzt sage ich Ihnen etwas. Wir alle sind Opfer. Ist keine Frage. Jeder von uns ist Opfer. Soll ich Ihnen aber noch etwas verraten? Wir alle sind auch Täter. Und es ist keine Frage, wenn Gott heilig ist, wenn Gott gerecht ist, dann muss er uns bestrafen, aber er muss es auch tun, weil er Liebe ist. Und damit komme ich zum Evangelium. Evangelium bedeutet ja gute Nachricht und die gute Nachricht lautet, Gott liebt sie. Gott hat Sehnsucht nach ihnen. Jemand hat mal gesagt, Gott hat Liebeskummer. Hatten Sie schon mal Liebeskummer, so ihr jungen Leute, schon mal Liebeskummer gehabt? Wenn man Liebeskummer hat, hat man nur einen einzigen Wunsch. Man möchte immer mit dieser Person zusammen sein. Und so geht es dem lebendigen Gott. Er hat unglaublich Liebeskummer nach ihnen. Er möchte immer mit ihnen Gemeinschaft haben, hier in diesem Leben, durch Sterben hindurch für die ganze Ewigkeit. Damit er das aber kann, obwohl wir gesündigt haben, musste er das größte Opfer bringen, das es überhaupt gibt. Er hat Jesus auf diese Welt gesandt und Jesus ist für unsere Schuld, für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Vielleicht haben einige von Ihnen vor Jahren den Film geschaut, Die Passion Christi. Wer von Ihnen hat diesen Film angeschaut? Mal ein Handzeichen. Ja, doch einige. Ich weiß nicht, wie Sie den Film angeschaut haben. Ich kann mir vorstellen, dass einige ihn eher so angeschaut haben, weil sie die Bilder nicht ertragen haben. Aber sehen Sie, in diesem Film wird ganz realistisch gezeigt, was Jesus erlebt hat am Kreuz. Ich hätte Ihnen am liebsten ein Bild hier nach vorne projiziert, habe ich aber nicht getraut. Man sieht dort, wie Jesus am Kreuz hängt. Man hat eine Dornenkrone auf seinen Kopf gedrückt. Das Blut läuft ihm einfach so übers Gesicht. Man hat seinen Leib blutig gepeitscht. Man hat ihm ungefähr so lange Nägel hier durch die Hände und durch die Füße geschlagen. Er hängt dort in einer unnatürlichen Art und Weise. Fieberdurst quälen ihn. Er ist dem Ersticken nahe. Bei jedem Atemzug weiß man nicht, ob er den nächsten Atemzug noch schafft. Die Arme und Beine schwellen an. Und ich sage, es gibt Fachleute, die sagen, diese Hinrichtungsart der Kreuzigung war etwas vom Brutalsten, was der Mensch je erfunden hat. Aber soll ich etwas verraten? Diese körperlichen Schmerzen, wenn wir Jesus anschauen, wo es uns den Magen zusammenzieht, waren nicht das Schlimmste für Jesus. Wissen Sie, was das Schlimmste für ihn war? Er war an diesem Kreuz und wurde von seinem himmlischen Vater verlassen. Er hängt dort und er presst aus seinen Lippen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Jesus hat das nicht leichtfertig gesagt, wie wir das manchmal sagen, oder? Wir sagen manchmal, ja, Gott hat mich verlassen, was ja gar nicht stimmt. Aber Jesus erlebte dort die tiefste Gottverlassenheit. Wissen Sie, was das ist? Das ist die Hölle. Wenn ein Mensch einmal in der Hölle ist, ist er von Gott verlassen. Und das hat Jesus über sich ergehen lassen, damit wir es nicht erleben müssen. Und jetzt sage ich Ihnen noch etwas. Jesus hat das nicht aus Spaß gemacht, ganz sicher nicht. Noch wenige Stunden vorher im Garten Gethsemane hat er mit seinem himmlischen Vater im Gebet gerungen und hat gesagt, Vater, wenn es einen anderen Weg gibt, durch den die Menschen gerettet werden, ohne dass ich an dieses Kreuz muss, dann lass diesen Bittenleidenskelch, so hat er das genannt, an mir vorbeigehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Aber es gab keinen anderen Weg. Jesus musste am Kreuz sterben, damit wir Vergebung der Sünden, Versöhnung mit Gott und ewiges Leben bekommen. Und weil das so ist, passiert jetzt Folgendes, wenn Jesus wiederkommt. Wenn Jesus wiederkommt, ist es nicht entscheidend, ob wir etwas anständiger oder weniger anständig gelebt haben. Natürlich freuen wir uns, freut sich Gott, wenn wir möglichst anständig leben. Aber den Maßstab Gottes erreichen wir nicht. Wenn Jesus wiederkommt, ist es nicht entscheidend, ob wir etwas mehr oder weniger gesündigt haben. Natürlich freut sich Jesus, wenn wir möglichst wenig sündigen, aber den Maßstab Gottes erreichen wir nicht. Sondern wenn Jesus wiederkommt, ist nur eine einzige Frage entscheidend. Wie stand ich zu Jesus? Konnte mir Jesus meine Sünden vergeben? War ich sein Eigentum? Gehörte ihm mein Leben ganz? Nur diese Frage ist entscheidend. Und darum hatte die Frau recht. Darum schickt Gott niemand in die Hölle. Da laufen wir selber hin. Warum? Weil wir das Rettungsangebot Jesu nicht wollen. Und jetzt kommt noch etwas Wichtiges. Und jetzt bitte ich wirklich, dass alle hören. Auch ihr zwei da oben. Bitte ich jetzt nicht zu reden, sondern zuzuhören. Was ich jetzt noch sage, das hat auch euch etwas hier oben zu sagen, das sage ich euch. Gut zuhören. Okay. Und alle Kinder hören jetzt gut zu. Es wird wirklich schade. Am jüngsten Tag wird Folgendes passieren. So steht es in der Bibel. Jesus wird die Menschen von sich wegweisen und wird sagen, geht hinweg, ihr Verfluchten. Er wird das nicht mit einer hasserfüllten Stimme tun. Sondern er wird das mit einer tränenerstickten Stimme tun. Er wird sagen, du, ich habe alles für dich getan. Ich bin für deine Sünden am Kreuz gestorben. Ich habe dich immer wieder gerufen. Er wird zu einigen sagen, du bist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Was für ein Vorrecht, du hast alles gewusst. Er wird zu einigen sagen, ich habe dich immer wieder gerufen. Du warst in einem Glaubensgrundkurs. Du warst vielleicht in einer solchen Veranstaltung. Ich habe zu deinem Herzen geredet. Ich habe dich immer wieder gerufen. Und du hast alles gewusst, aber du hast nicht gewollt. Und dann wird Jesus sagen, geh jetzt. Geht hinweg. Ich kann nichts mehr für dich tun. Und dann werden die Menschen wegschleichen. Und ich kann mir vorstellen, wie der eine zum anderen sagte, hast du es gesehen? Ja, sagt der andere. Die Hand, die uns wegwies, war durchbohrt von den schrecklichen Nägeln am Kreuz. Wir haben alles gewusst, aber wir haben es nicht gewollt. Es geschieht uns recht, dass wir ewig verloren gehen. Darum noch einmal, Die Frau hatte recht, wenn sie sagte, Gott schickt niemanden in die Hölle, da laufen wir selber hin. Noch haben sie die Wahl. Noch ist Jesus nicht gekommen. Noch können sie sich für ihn entscheiden. Ein bekannter Referent hat jeweils gesagt, ihre Entscheidung ist jetzt entscheidend. Sie sitzen jetzt vielleicht da, sagen, Beat, was soll ich denn tun? Ganz praktisch. Die Bibel sagt, sie müssen einmal zu Jesus umkehren. Sie müssen sich bekehren. Sie fragen, ja, wie geschieht das ganz praktisch? Ich erkläre es Ihnen. Wenn man sich bekehren will, muss man zwei konkrete Schritte machen. Der erste Schritt ist, man muss seine Schuld und Sünde Jesus in einem Gebet einmal eingestehen. Man muss es zugeben, man muss es bekennen. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Jesus treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und der zweite Schritt ist, wir müssen Jesus im Glauben in unser Leben aufnehmen. Die Bibel sagt, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Das macht man mit einem einfachen Gebet. Es kommt nicht auf die Worte an, aber in diese Richtung. Schauen Sie, dass Sie ungefähr Folgendes beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich komme jetzt zu dir und ich bekenne dir meine Sünden. Manche zählen dann ganz konkrete Dinge auf, die sie belasten. Andere machen es eher allgemein. Sie sagen, Herr Jesus, ich kenne meine Sünden nicht mehr genau, aber ich habe falsch gehandelt, ich habe falsch geredet, ich habe falsch gedacht, falsch gefühlt. Du warst in meinem Leben nicht das Wichtigste. Bitte vergib mir. Bitte vergib mir auch die Sünden, die ich nicht mehr weiß, die Sünden, die ich unbewusst gemacht habe. Und dann beten sie weiter, Herr Jesus, und jetzt bitte ich dich, komm in mein Leben hinein. Mein Leben soll dir gehören von jetzt an und für alle Ewigkeit. Jesus erhört dieses Gebet. Er kommt durch den Heiligen Geist in ihr Leben hinein. Sie werden ein Kind des lebendigen Gottes. Gott wird ihr himmlischer Vater. Er vergibt ihnen alle ihre Schuld, alle ihre Sünden. Und wenn Jesus jetzt kommt, sind sie bereit, ihm zu begegnen. Aber man muss sich einmal für Jesus entscheiden. Man muss Jesus einmal in sein Herz, in sein Leben aufnehmen. Und jetzt frage ich Sie heute Abend noch einmal, haben Sie sich einmal wirklich für Jesus entschieden? Wissen Sie von einem Tag und von einer Stunde, wo Sie diesen Schritt konkret getan haben? Und wenn Sie jetzt sagen, nein, das habe ich nie gemacht, oder wenn Sie unsicher sind, was hindert Sie daran, es heute Abend zu tun? Und ich frage Sie, sind Sie bereit, heute Abend zu diesem Jesus zu gehen, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, der auferstanden ist, der lebt, der wiederkommt, aber dann nicht als Retter, sondern als Richter? Wenn Jesus wiederkommt, werden viele Menschen dabei sein, aus der ganzen Welt. Es werden weiße Menschen dabei sein, es werden farbige Menschen dabei sein. Es werden Menschen dabei sein aus den verschiedensten sozialen Schichten. Es werden ganz arme Leute sein, Mittelschicht und auch ganz reiche Menschen. Es werden Menschen dabei sein, die mehrheitlich bis zu ihrer Bekehrung ein schreckliches Leben geführt haben. Und es wird Menschen dabei haben, die fast immer ein menschlich gesehen gutes Leben geführt haben. Und man wird sich manchmal fragen, ja, was haben sie gemeinsam? Wissen Sie, was sie gemeinsam haben? Sie haben sich alle für Jesus entschieden und sind mit Jesus verbindlich unterwegs gewesen. Sind Sie dabei? Wenn nein oder wenn Sie unsicher sind, dann möchte ich Ihnen heute Abend wieder eine Gelegenheit geben, sich für Jesus zu entscheiden. Wenn wir es jetzt so machen, ich werde in wenigen Minuten beten, dann werden wir miteinander ein Lied singen. Am Anfang des Liedes werden zwei Mitarbeiter hier nach vorne kommen zur Bühne. Und dann ermutige ich Sie und lade ich Sie ein, wenn Sie sich heute für Jesus Christus entscheiden möchten, dann bringen Sie das zum Ausdruck, indem Sie einfach während dieses Liedes hier zur Bühne kommen und damit sagen Sie, genauso wie Sie symbolisch nach vorne kommen, kommen Sie in Wirklichkeit zu Jesus. Warum dieses Bekenntnis? Ich weiß nicht, ob Ihnen bewusst ist, aber viele wichtige Entscheidungen treffen wir mit Zeugen. Als meine Frau und ich geheiratet haben, haben wir das nicht allein gemacht. Sondern wir waren zuerst auf dem Standesamt, da waren unsere Eltern dabei, die Trauzeugen. Dann haben wir uns kirchlich trauen lassen, da waren alle unsere Freunde, alle unsere Bekannten, alle unsere Verwandten dabei. Und wir haben gesagt, wir schließen jetzt den Bund fürs Leben. Das ist völlig normal, so macht man das.
Bei Jesus schließen wir nicht den Bund fürs Leben, aber wir schließen den Bund für die Ewigkeit. Und Jesus legt Wert aufs Bekenntnis. Darum sagt die Bibel, wer von Herzen glaubt, ist gerecht, wer mit dem Munde bekennt, ist gerettet. Und wissen Sie, wenn Jesus dieses Bekenntnis möchte, dann macht er das nicht, um uns zu quälen. Weil dazu liebt er uns zu sehr. Aber er weiß genau, diese anonymen Christen haben oft Probleme im Glauben. Da ist keine Dynamik, da kein Brennen, kein Feuer da. Die wissen oft selber nicht genau, ja, bin ich denn bereit, wenn Jesus wiederkommt? Und diese Not will Jesus in unserem Leben verändern. Darum ermutige ich Sie, kommen Sie nach vorne. Kommen Sie auch nach vorne, wenn Sie sich irgendwann mal ganz allein für Jesus entschieden haben. Stehen Sie dazu. Wenn Sie von jemandem eingeladen worden sind und Sie sagen, ich würde das Angebot gerne annehmen, aber allein schaffe ich das nicht, dann ist das kein Problem. Dann sagen Sie das dieser Person, die Sie eingeladen hat, die jetzt wahrscheinlich neben Ihnen sitzt, stupfen Sie sie und sagen, könntest du mich nicht begleiten? Die Person wird gerne mit Ihnen hier nach vorne kommen. Das gilt auch für Kinder. Kinder, ihr sitzt ja häufig jetzt neben euren Eltern, finde ich gut. Und vielleicht sagst du, ja, ich möchte diese Entscheidung für Jesus treffen. Ich habe das verstanden. Aber allein schaffe ich das nicht. Sag es deiner Mutter, sag es deinem Vater. Bitte sie, dich einfach zu begleiten und kommt miteinander nach vorne. Was passiert, wenn sie nach vorne kommen? Sie müssen gar nichts tun. Sondern nach diesem Lied werden wir miteinander in den Seelsorgerraum hinuntergehen. Ich werde Ihnen dort noch etwas sagen, ein Wort aus der Bibel vorlesen und dann helfen wir Ihnen zu einem richtig guten Gespräch. In diesem Gespräch möchten wir Ihre Fragen beantworten. Vielleicht sagen Sie, ja, es ist mir alles ein bisschen zu schnell gegangen. Ich habe noch nicht ganz alles verstanden. Dann erklären wir Ihnen das noch einmal. Wir zeigen Ihnen anhand von ein paar Bibelstellen, wie man sich bekehrt. Und dann, wenn Sie möchten, würden wir gerne mit Ihnen zusammen beten und Sie können Jesus um Vergebung bitten, ihn einladen, in Ihr Leben zu kommen. Wir schenken Ihnen noch etwas, ein kleines Heft mit wertvollen Ratschlägen für das Leben mit Jesus, damit Sie nicht nur einen guten Start mit Jesus haben, sondern dass es gut mit Jesus weitergeht. Ich ermutige Sie, zu Jesus zu kommen. Bevor ich jetzt aber abschließe mit Gebet, noch ein letzter Gedanke. Ich begegne interessanterweise immer wieder Christen, die sich nicht auf die Wiederkunft Jesu freuen. Die haben immer irgendwie ein komisches Gefühl, wenn man über die Wiederkunft Jesu redet. Soll ich Ihnen ehrlich sagen, das kann ich nicht verstehen. Wenn ich Jesus von ganzem Herzen liebe, dann hoffe ich doch, dass er möglichst bald kommt. Lieber gestern als erst morgen. Oder stellen Sie sich einmal vor, als meine Kinder noch klein waren, wenn ich nach Hause gekommen bin, meine Kinder hätten sich nicht gefreut, dass der Papa nach Hause kommt. Ja, das wäre ja komisch gewesen. Da wäre irgendetwas in unserer Beziehung im Argen gewesen. Aber so gibt es manche Christen, die können sich nicht über die Wiederkunft Jesu freuen. Natürlich gibt es da verschiedene Gründe. Aber soll ich Ihnen sagen, was der Hauptgrund ist? In Ihrer Beziehung zu Gott ist wahrscheinlich etwas nicht in Ordnung. Vielleicht tolerieren Sie eine Sünde, eine Lieblingssünde, eine Sünde, wo Sie einfach resigniert sind. Vielleicht haben Sie die erste Liebe zu Jesus verloren. Vielleicht ist Jesus in Ihrem Leben an zweiter, an dritter, an vierter Stelle. Es ist vieles viel wichtiger. Vielleicht sind Sie lau. Sie wissen, Lauheit ist für Jesus sehr schwierig. Jesus hat einmal gesagt, wenn du wenigstens heiß oder kalt wärst. Aber weil du lau bist, würde ich dich am liebsten ausspucken. Also es ekelt ihn am ehesten, wenn man lau ist. Und wissen Sie, so kann man natürlich leben. Keine Frage. Man kann auch Christ sein. Sie können jeden Sonntag im Gottesdienst sitzen. Können Sie alles machen. Sie können sogar Bibel lesen, hin und wieder beten. Aber der Gedanke, Jesus kommt wieder und ich stehe ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Das ist dann etwas anderes. Und ich möchte Sie ermutigen, wenn Sie jetzt angesprochen worden sind, genau in diesem Moment, an diesen Punkten, lassen Sie es nicht anstehen. Machen Sie einen neuen Anfang mit Jesus. Machen Sie eine Erneuerung mit ihm. Und wenn das Ihr Wunsch ist, bitte ich Sie auch, kommen Sie nach vorne. Kommen Sie nach vorne. Und dann werden wir mit Ihnen runtergehen, werden mit Ihnen reden, mit Ihnen beten und Sie können sich erneuern, können neu durchstarten, können sagen, Herr Jesus, mit dieser langweiligen Christusnachfolge ist jetzt wirklich Schluss. Ich fange noch einmal ganz neu an. Ich möchte, dass du in die Mitte meines Lebens kommst. Ich möchte, dass die Menschen, die mich sehen, etwas von dir sehen. Ich möchte etwas von dir ausstrahlen. Und ich ermutige Sie, kommen Sie. Und jetzt sage ich Ihnen gleich am Anfang dieser Evangelisation, wir sind ja erst am zweiten Abend, noch etwas Wichtiges. Meine Beobachtung ist, dass immer wieder vor allem Teenager, Jugendliche und Kinder und junge Erwachsene diesem Ruf folgen. Finde ich klasse. Und mir fällt auf, dass die ältere Bevölkerung es nicht tut. Und zwar nicht deswegen, das glaube ich schon lange nicht mehr, dass die Älteren Feuer haben für Jesus. Würde ganz anders aussehen. Viele Ältere haben überhaupt kein Feuer für Jesus. Die sitzen einfach da, schon seit Jahrzehnten. Aber sie haben nicht mehr so ein weiches Herz wie die jüngere Generation. Ich wollte die ältere Generation ein bisschen herausfordern. Machen Sie ganze Sache mit Jesus. Starten Sie durch, damit Sie einfach froh mit Jesus gehen können und dass Jesus Sie wirklich segnen kann. Und wenn das Ihr Wunsch ist, auch wenn man Sie kennt hier, kommen Sie nach vorne. Ist ein Akt der Demut, weiß ich. Aber kennen Sie diesen Satz? Gott widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Also, Sie können nur die Gnade erleben, wenn Sie demütig sind. Und wenn Sie jetzt am Platz bleiben, obwohl Sie wissen, Sie sind gemeint, ist das Stolz. Und von diesem Moment an haben Sie ein echtes Problem. Gott widersteht Ihnen. Also kommen Sie. Ich möchte für Sie beten. Ich bitte Sie, dass Sie sich dazu erheben, wenn möglich stehen bleiben. Diejenigen, die das Lied singen, dürfen bereits hier nach vorne kommen, während des Gebetes Mikrofone nehmen, dass Sie dann wirklich bereit sein. Ich möchte gerne beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du schon einmal auf dieser Welt gewesen bist. Ich danke dir, dass du damals eine wunderbare Erlösung geschaffen hast, dass du am Kreuz gestorben bist, aus Liebe zu uns, damit wir versöhnt werden, damit wir Frieden haben mit Gott, dass wir ewiges Leben haben, dass wir mit Zuversicht in die Zukunft gehen können. Ich freue mich auch, dass du bald wieder kommst und dass du diesem Chaos auf dieser Erde ein Ende setzt. Aber bis das soweit ist, möchtest du, dass Menschen zu dir kommen. Du möchtest, dass Menschen sich bekehren, dass Menschen sich erneuern. Und jetzt bin ich so froh, dass du jeden kennst. Und ich möchte dich bitten, rede jetzt noch einmal zu ihm. Geh noch mal zu jeder Person ganz persönlich. Rede zu seinem Herzen, zeig, was dran ist. Und ich bitte dich, bestätige dein Wort und lass es geschehen. Wenn Menschen merken, sie müssen sich bekehren, dass sie das jetzt heute auch tun. Menschen sich erneuern, wenn sie merken, dass sie sich erneuern müssen, dass sie das wirklich auch tun. Ich danke dir, dass du jetzt hier bist, in den nächsten Augenblicken. Amen. Wir bleiben stehen, wir singen ein wunderschönes Lied. Jesus, zu dir darf ich kommen, wie ich bin. Das ist das Angebot. Sie dürfen zu ihm kommen, wie sie sind. Die Mitarbeiter werden gleich hier sein. Und dann schließen Sie sich an, warten Sie nicht bis zum Schluss, kommen Sie gleich, auch vom Balkon. Sie sind herzlich eingeladen. Der Weg ist ein bisschen weiter, passen Sie auf beim Runtergehen, aber kommen Sie.